ganz schnell kommt bei mir sofort kommt bei mir eine Enge, dass ich das Gefühl habe, Abhängigkeiten. Abhängigkeiten. Und zwar angefangen bei einer, eben wie du gesagt hast, was der Körper alles dann auch muss zur Verfügung stellen und dass der okkupiert wird zu einem gewissen Moment. Aber nachher auch die Abhängigkeit, die lebenslange Abhängigkeit und die Angst zu wissen, und das hat sich seit dem Unfall verstärkt, zu wissen, ich werde den Mensch, wo dann mein Kind ist, nicht können beschützen.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Fertig Ferien?
Fertig Ferien. Ich musste so müssen lachen gestern.
Gestern hast du mir auch spät noch geschrieben, dass ich dich wirklich jetzt noch so am Abend sehr fest zum Lachen gebracht habe. Ich habe auch sehr gelacht. Ich bin heimgekommen gestern Abend nach einem strengen Tag und habe eine riesige Kiste vor der Tür. Ein riesiges Paket. Ich schaue es an und denke so, ah ja, da habe ich schon etwas bestellt, aber so etwas ganz Kleines. Ich wollte für meine Praxis auf Sideboard so einen ganz kleinen, so einen kleinen Akzent. Ein Licht, ein warmes Licht, so eine kleine Korblampe bestellen. Hey, und ich mache es aus und es ist wirklich, also die Korblampe, die ich bestellt habe, geht mir bis zur Brust. Es ist ein riesen Korb. Es ist wirklich...
Ich habe es super gefunden.
Und es bringt es mal wieder auf den Punkt, was ich einfach alles nicht im Griff habe. Ich habe es auch mal geschafft bei Coop. Habe ich gefunden, es ist super. Jetzt mache ich das mal so richtig, so gut. Ich bestelle ganz viel Milch. Da habe ich aus Versehen so mini 1 Deziliter Milch bestellt. Aber richtig viel.
Aber es passiert mir auch andauernd. Ich habe ja dir dann geschrieben, ja, also ich sitze innerhalb von 2 Jahren an meinem dritten Esstisch, weil jeder, den ich bestellt habe, nicht gepasst hat und jetzt irgendeine andere Funktion hat. Also es ist jetzt mein Bürotisch oder irgendwie so. Und ich bin jetzt am Punkt, wo ich das Gefühl habe, könnte funktionieren, aber mal schauen. So.
Und es ist so, es gibt Leute, die wie so sagen, also du hast nicht geschaut genau, wie gross, also so. Und andere sagen, ah ja, ja, kenne ich. Also es ist so, es tut sich sowieso in 2 so Kategorien teilen. Und es ist, ich finde es einfach auch lustig, weil wir haben dann, ich habe auf Instagram noch geteilt, wir haben auch viel geschrieben irgendwie und haben mir Sachen geschickt, die sie zu klein oder zu gross bestellt hat. Eine hat mir geschickt, also, sie hat einen kleinen Verband bestellen und sie hat wirklich so einen riesen, also wie ein Heuballen. Und sie hat schon gedacht, ja, es ist noch teuer, aber ja gut. So, ich hätte gedacht, bei dem Korb. Wir haben fertig Ferien, wir haben Ferien gehabt. Wir haben das aber schon mal gesehen.
Ja.
Wir sind am letzten Samstag sind wir auf dem Land gewesen, Richtung Schaffhausen, an einem schönen Ort und haben dort, sind wir zusammengekommen mit vielen lässigen Frauen. Und wo ich heimgefahren bin, habe ich mir so überlegt, es hat mich noch etwas so beschäftigt, wo ich gedacht habe, ja, das könnten wir heute eigentlich mitnehmen, da in das Gespräch, nämlich, und es ist nicht das erste Mal, und ich höre das manchmal auch in der Praxis, dass eine Frau, die so ganz klar weiss, sie hat keinen Kinderwunsch, sie will kein Kind, sagt, es kostet sie Mut, auch in einer Runde von Frauen, von eben so sehr wohlgesonnenen Frauen, überhaupt darüber reden und das so äußern. Und das ist etwas, was mir nicht so bewusst ist. Also es betrifft mich ja auch nicht. Du hast es dort auch mitbekommen, gell?
Ja, eben, es war so, dass wir ja an einer sehr langen Tafel gesessen sind. Es waren ungefähr 20 unterschiedliche Frauen gewesen und alle haben sich vorgestellt und dann haben die einen Frauen das wie aufgebracht, oder? Und ich habe das auch mega, mega spannend gefunden, weil ich habe Menschen um mich herum, die älter sind und andere, die sehr klar sich dagegen entschieden haben. Und ich kenne das auch aus meinem Freundinnen- oder sehr, sehr nahen Freundinnenkreis, dass sie sich überlegen, wo sie das teilen. Und gerade wenn viele Mütter herum sind, sagen, oh, ich weiss jetzt nicht, ob ich das hier einfach gerade so offenlegen kann. Und mich hat das auch beschäftigt und ich finde es mega schön, können wir es heute auch hier im Podcast tragen.
Weil wir haben heute eine Gästin, die uns sehr fest freut, die ganz klar sagt, ich will kein Kind. Herzlich willkommen, Nora Zucker.
Hallo,
schön,
Nora.
Bist du da.
Ja, danke für die Einladung.
Fällt dir das auch schwer, so in dem Kontext, wenn du dir jetzt vorstellst, wärst du eingeladen, noch immer zu 20 Frauen, man stellt sich vor, es geht auch um Privats?
Überhaupt nicht. Also ich finde es ganz spannend, dass ihr das jetzt erzählt habt, dass es Frauen gibt, die gerade in Frauenrunden mit dem Mühe haben. Ich finde es etwas, ich gehe wahnsinnig offensiv damit um, dass ich sage, ich möchte kein Kind. Und für mich hat das etwas wahnsinnig Erleichterndes, weil ich das Gefühl habe, dann sind irgendwie manchmal auch Gespräche, die so ein bisschen umtänzeln um die Frage, wo man dann merkt, vielleicht auch Leute, die man nicht so gut kennt. Also ich rede jetzt nicht von meinen 5 Freundinnen oder so, oder, das, ich habe gar nicht 5, aber so viele gute Freundinnen. Aber so in einer grösseren Runde, weil dann irgendwie, also mit so kleinen Sachen, oder irgendwann geht es ums Alter, oder man kommt dann dort an und sagt, ja, wie lebst denn du, und hast denn du eine Beziehung oder so, wo am Schluss weiss ich immer, ich greife dann oft vor und sage, also wenn es darum geht, dass du möchtest wissen,
ob ich möchte so. Dann so an.
Ja, oder dann trinkst du irgendwie ein alkoholfreies Bier oder etwas anderes und dann, oh, vielleicht. Also so, ja. Ich kenne zig solche Beispiele, und wo es dann einfach meistens unangenehm wird und man dann wie so einen Rattenschwanz hat von Sachen, wo man das Gefühl hat, muss man jetzt wie erklären oder sich rechtfertigen, warum nicht.
Ja. Ich hätte das echt auch damit zu tun, dass die Leute so vorsichtig sind, weil es ja nicht immer ein selbstbestimmter Entscheid
ist.
Und man nicht will verletzen.
Bestimmt. Also ich meine, ich finde die Vorstellung, dass, also ich habe das Gefühl, manchmal hat man ja so die naive Grundannahme, dass man denkt, wenn ich es dann will, dann geht es dann wahrscheinlich schon irgendwie, oder? Und wenn man dann wirklich merkt, es geht nicht, aus welchen Gründen auch immer, ob es mit einem selber zu tun hat, ob es mit dem Partner zu tun hat und so, und das aber so fest will, stelle ich mir den Leidensdruck von Frauen, die nicht können, also das ist so belastend.
Es ist enorm. Ich habe eine Freundin, sie ist Psychologin und es ist ihr Fachgebiet, und sie also sagt, ein aktiver Kinderwunsch, wo nicht erfüllt ist, eigentlich vergleichbar aus, ist ein Grundbedürfnis. Also das heisst, es setzt psychisch richtig, richtig fest zu, und ich beobachte das auch, wenn ich mit dem Thema in der Praxis arbeite, gerade auch also Kinderwunschbehandlungen oder eben dann auch wirklich so der Prozess von Trauer und Akzeptanz, dass es der Wunsch sich nicht erfüllt, ist extrem schmerzhaft. Ja.
Und ich finde es schon spannend, was du gefragt hast, Sarah, oder vielleicht hat es manchmal auch damit zu tun, dass man nicht in ein Fettnäpfchen treten will.
Ja.
Jetzt, wenn ich dich einfach mega direkt frage, wie bist du überhaupt zu dem Entschluss gekommen? Ist das schon ein Fettnäpfchen? Darf man das fragen?
Unbedingt oder fragen, ich denke, weil das viel, ist ja das, was interessant
eben,
ist,
weil
oder?
Viele, die zuhören, fragen. Also wahrscheinlich ist es ja auch sehr individuell, oder? Es gibt ja auch sicher Menschen, die nicht darüber reden wollen, aber man fragt sich, also ich frage mich ja dann auch schon auch, was darf ich jetzt fragen, oder? Aber dich dürfte ich das jetzt so
absolut
direkt.
Ich liebe es eh. Also ich finde Direktheit etwas vom Allerwichtigsten, auch neben der Ehrlichkeit. Ich finde, man kann so viel Missverständnis und Konflikt manchmal umgehen, wo man vielleicht irgendwie sich scheucht, etwas anzusprechen. Das ist etwas, wo ich zum Beispiel das Gefühl habe ich mich ein bisschen verbessert, blöd gesagt, oder ist mir etwas, wo ich so im ganzen eigenen Prozess vom Erwachsener werden, dass ich gefunden habe, hey, du kannst viele Sachen unkomplizierter machen, wenn du einfach direkt Sachen ansprichst. Das ist etwas, wo ich mich sehr darauf achte.
Darf ich, bevor wir diese Frage klären und bevor wir auch so viel noch wirklich erfahren von dir, wo ja eben, das sind sehr sind persönliche Fragen, magst du noch vorstellen, Mara? Dass wir wissen, wer uns da eigentlich,
für die, die Nora
Zucker nicht kennen, kurz sie vorstellen.
Ja, sicher. Wir haben ja schon gesagt, wir werden dann so nach dem Alter gefragt und so. Also du bist Nora Zucker und du bist 39, gell? Das ist korrekt. Ich mache ja die Vorstellungen immer so von unseren Gästinnen, dass ich zusammensuche, was ich finde. Mir immer nachher darf sagen. es sind nicht
Fake
es sind
News.
Immer positive
Fake
News. Genau.
Bin ich gespannt.
Mal schauen, ob ChatGPT das alles. Nein.
Oh Gott.
Sorry. nein, es ist ich also nicht mit ChatGPT. Gut. Also, du bist Autorin, Moderatorin, Kulturjournalistin.
Mhm.
Deine Selbstbeschreibung habe ich gefunden, Kultur, Kuchenkritik.
Oh, das ist ganz alt.
Ist ganz
yes,
alt.
Gott.
du schreibst für den Tagesanzeiger.
Ja.
Du bist freie Mitarbeiterin bei SRF Kultur gewesen. Immer noch?
Ja, also ich bin ja jetzt seit 5 Jahren fix bei Tamedia, also im Tagesanzeiger.
Also im Tagi, ja, genau.
Ja, genau.
Und SRF bist
nicht mehr.
Nicht mehr.
Mein
okay,
Herz schlägt nur noch für falsch. Die Wertschätzung.
Also du hast einfach für die, auch für die unterschiedlichsten Medien
genau,
im
vorher.
Kulturressort
ja,
geschafft.
Genau.
Du hast sehr viel Erfahrung im Bereich von der Kultur. Ich habe dich zum Beispiel das erste Mal live gesehen, noch im ehemaligen Kosmos bei einer Buchmoderation. Dort sind wir ganz kurz in Kontakt gekommen. Du bist auch Podcast-Autorin und Sprecherin.
Ich habe einmal für die Migros-Clubschule, wo für Leute, die Deutsch lernen, habe ich einerseits, eben, das war noch toll, einen Podcast geschrieben, nach einem gewissen Level von, also dann teilweise sehr einfach. Und dann habe ich es eingesprochen und so haben die mit mir Deutsch gelernt.
Ach, so mega
cool.
Spannend,
das
weil
ist
da
toll
haben wir
gewesen.
Auch eine mega Gemeinsamkeit, weil ich beschäftige mich ja zum Beispiel in Bezug auf Menschen mit kognitiven Behinderungen oder Lernbehinderungen. Mit der einfachen Sprache. Und ist ja nicht so etwas Einfaches in der
Nein,
Kultur.
Also es ist unglaublich schwierig, das auch zu schreiben. Ja.
Dann bist du bei dem Festival Zürich Liest auch involviert.
Gewesen.
Gut, danke. und so weiter. Also du hast mega viele Erfahrungen auch. Und du beschäftigst dich hauptsächlich auch mit Literatur, oder? Dann habe ich noch so ein paar Zitate gefunden. «Ich gebe meinen Kakteen einen Namen statt Wasser.»
Darf ich da schon etwas dazu sagen?
Ja, sicher.
Ich habe irgendwann so, ich weiß nicht, ob das so eine Entwicklung war in Richtung, sie wird jetzt eine Cat Lady, die dann irgendwann 5, 6 Katzen hat. Ich habe irgendwann so ein bisschen nicht mehr ganz gesehen, wie viel Kakteendichte in einer Zweizimmerwohnung noch okay ist. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, es ist glaube ich, nicht mehr okay. Und jetzt habe ich keine einzige Kakteen mehr.
Mein Kopfkino ist on.
Ach, hast du
können wir bitte schnell darüber reden, wie viele Kakteen das gewesen sind?
Ja, so, dass da dann halt irgendwann nicht mehr so viele Namen einfallen.
Also
nein,
das ganze
Namensbuch ich möchte jetzt schon sagen, es ist nicht so gewesen, dass ich mich müssen in einem Schutzanzug irgendwie zu meinem Bett führen kämpfen, weil ich denke, ich werde verstochen von diesen Kakteen. Nein, also Fenstersims sind ja prädestiniert, dass du dort einfach so einen Kaktus draufstellst. Und so kleine Kakteen, die du irgendwie kannst kaufen, die manchmal vielleicht auch so Tischdekorationen sind, die wachsen ja. Und denke ich mir, ja, die wachsen nicht, die werden schon groß, die wachsen schon, auch wenn es nicht so viel Wasser gibt. Und einfach sind einfach alle die Fenstersims sind halt einfach wirklich voll gewesen und manchmal noch so schön auf dem Schrank oder auf dem Regal oder zwischen den Büchern im Regal.
Sehe. Es sind also, wie die Schwemmholzfamilien, die dann auch können, oder Leute, die so Schwemmholz mal heimnehmen und dann nehmen sie, ich merke, ich habe die Tendenz ein bisschen und ich versuche es wirklich gerade zu brechen mit Muscheln.
Ja.
Also immer wenn ich am Strand bin, dann sammle ich Muscheln.
Wie kann man einen einen Staubfänger durch einen anderen
ersetzen? Genau, und dann muss ich ja die Muscheln dann heimnehmen. Es ist ja eine Erinnerung ans Meer.
Klar. Ja.
Jetzt habe ich das Glück, seit mein Sohn älter ist, dass ich oft ans Meer gehe, weil es eine mega Ressource ist.
Ja.
Und ich habe wirklich so gemerkt, jetzt, wo ich heimgekommen bin von der Sommerferie, Sarah,
Nein. Es kippt dann eben irgendwann.
Ja, es ist ein schmaler Grad.
Es sagt einem ja, dass niemand rechtzeitig.
Ich habe es eben gesagt, also ich habe es wirklich meinem Freund gesagt, ich habe es einer Freundin gesagt, könnt ihr mir bitte sagen, wegen diesen Muscheln?
Ja, das hat sich ähnlich
also
verhalten bei den Kakteen.
Du hättest dir eigentlich gewünscht, dass man dir mal sagt, du Nora, die Kakteen.
Es hat dann mal...
Es ist jetzt langsam eine Sukkulentensammlung, sagst du mal.
Es hat sich so ereignet, ich hatte dann mal eine Verabredung gehabt, eine romantische Verabredung, wo ich dann die betreffende Person zu mir eingeladen haben. Und ich werde den Blick nicht mehr vergessen, wie der Mann in meinem Schlafzimmer steht und total entgeistert auf den Fenstersims schaut und sagt, also ich habe gemeint, du machst immer so mit Büchern, also bist doch Literaturredaktorin.
Aber hast du auch noch Biologie studiert? Und ich habe es einfach mal so stehen lassen. Ich denke, wenn ich sage nein, dann geht er rückwärts wieder aus dieser Wohnung raus, weil ich denke, die ist einfach crazy, crazy Cactus Lady. So, also.
Also, es geht weiter. Ein Zitat noch. Ich trinke gerne Champagner, erschrecke aber, wenn der Korken knallt.
Wo hast du all das Zeug? Das sind so uralte Sachen. Ei, Mara, hör auf. Das ist Sturm und Drang. Ja, natürlich trinke ich gerne Champagner, aber wenn der Korken...
Champagner ist schon das Beste.
Aber ich mache mir... Also den Korken, den soll man mir öffnen. Ich tue nicht gerne... Also das habe ich wirklich... Ich habe nicht gerne, wenn die... Das, ich habe wahnsinnig Schiss... wenn man das, der Druck von diesen Dingen, ich denke, es müsste so viel mehr schief gehen, dass man das Gefühl hat, so, das kann doch nicht gut kommen, wenn der Korken
also
da.
Ich hätte ein paar so Korken-Episoden, wie du jetzt mit deinen so aber einfach, also ich habe schon einige Leute mit dem Korken am Kopf getroffen und ich habe schon einige Korken selber eingefangen an meinem Kopf. Genau. Dann ist aber auch ein Punkt in deiner Biografie, dass du im Sommer dann 2018 einen Unfall gehabt hast. Also du bist von einem Bus überfahren worden. Was ich mich mega gut erinnere, weil ein paar Monate später das Zürich Liest Festival war. Also ich glaube, eben im Sommer war der Unfall, im Herbst war das Festival. Und ich war dort auch involviert. Und das ist mega...
Bin ich dort schon rausgegangen im Oktober 2018?
Du bist, also auf jeden Fall war das so ein mega Schock, gewesen, dass dir das passiert ist. Und ich weiss noch, dass mich das extrem betroffen gemacht hat. Und du hast wirklich zahlreiche Operationen gehabt. Und wir haben ja auch wie abgemacht, dass wir heute nicht nur über das reden, weil das ja einfach auch wirklich nicht das Einzige ist, was dich ausmacht.
Gar nicht, aber es ist...
Aber es hat einen Einfluss auf dein Leben. Ja. Es gibt es davor und danach, oder?
Ich habe es noch spannend gefunden, wo wir den Podcast vorbereitet haben. Und dann machen wir uns beide unabhängig voneinander Gedanken. Ja. Und nachher tun wir uns austauschen. Und dann habe ich so zu der Mara gesagt, weißt du, was verrückt ist? Ich kann so nachvollziehen, eben, dass wir dann nicht nur über das reden wollen. Und gleichzeitig, wenn ich mich mit dir beschäftige, dann ist es ein bisschen ähnlich wie bei mir. Bei mir wäre es die Geburt von meinem Sohn, der mit einer Behinderung lebt. Und ganz viel von dem, was mich heute beschäftigt, hat gleich mit ihm zu tun. Und jetzt kommen wir zurück auch zu dieser Frage, ja, Nora, wieso willst du kein Kind? Weil vielleicht hat es auch mit dem zu tun, aber
du
nicht
bist,
nur, ich weiss
schlau.
Es nicht.
Soll ich gerade etwas dazu
mega
sagen?
Sehr gerne.
Oder hast du noch mehr da so
ein
paar Perlen aus dem Internet
geschlossen?
Meine Lieblingsfarbe, soll ich noch sagen, was meine Lieblingsfarbe ist?
Ja, bitte.
Gut, blau, so wie mein Pulli, das sieht man jetzt natürlich nicht. Und so Tomatenrot.
Ist auch
also Lippenstift muss immer so, so ein Rot haben. Nicht ins Bordeaux, sondern wirklich so Tomatik.
Blau und Rot.
Genau.
Sehr
also
schöne Kombi.
Einfach, dass da die Leute auch noch Bescheid wissen.
Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Wir sagen es jetzt nicht noch von uns.
Ist gut. Nein, also darf ich zu dem auf das gerade eingehen? Weil ich glaube schon, also genau, ich hatte den schweren Verkehrsunfall, gehabt, dort war ich 32 gewesen, also ist jetzt 7 Jahre her, jetzt bin ich 39, das hast du ja vorher auch gesagt, Mara. Und das war natürlich durchaus eine Zeit gewesen, in der, wenn ich jetzt nicht hätte müssen, noch mal lernen laufen, also wirklich wie ein zweijähriges Kind, ich hatte dort einen zweijährigen Götti-Bub gehabt und wir sind, also das war effektiv so gewesen, etwa auf dem gleichen an den gleichen Prozess gewesen, auf die Beine kommen. Das ist übrigens wahnsinnig eindrücklich, wie schnell man verlernt, wie man zum Beispiel Stegen läuft. Also wie man muss den Fuß lupfen, um auf die nächste Stufe zu kommen und dann den anderen hinterher. Und ich bin nur, Anführungsschlusszeichen, 8 Wochen gelegen. Also ich habe vorher 32 Jahre, oder wenn 30 Jahre, bin ich gelaufen. Und plötzlich innerhalb von 2 Monaten, wo ich Operationen hatte, habe ich nachher nicht mehr gewusst, wie das geht.
Mich tut das gerade. Mein Sohn hat mit 12, 14 Wochen nicht können laufen. Er ist 14 Wochen gelegen und er hat gar nicht mehr können laufen nach dieser Operation. Und er hat wirklich alles wieder müssen. Also er hat lange den Rollstuhl gebraucht, ein Jahr lang nachher.
Ja, und es ist, glaube ich, auch so etwas, oder? Wenn die Basis, also wenn deine Basis, und das sind jetzt mal einfach unsere Füße und unsere Beine, wo ich, bis ich den Unfall hatte, natürlich einfach gewusst, und die funktionieren, oder? Und ich bin davon ausgegangen, dass das einfach läuft, wortwörtlich. Und dann geht das nicht mehr. Dann ist das eine Zeit gewesen, wo ich mich mit diesen Themen beschäftigen musste, oder? Ich muss wieder auf die Beine kommen. Ich muss schauen, dass ich das so gut es geht überstehen. Ich bin zwar immer der Annahme, dass etwas überstehen heisst, man überwindet dann etwas. Ich bin auch zu der Erkenntnis gekommen, dass ich jetzt mit dem muss leben, dass man das nicht kann überwinden kann. Das ist nicht abgeschlossen, solange ich auf der Welt bin. Aber das war eine Zeit, in der ich diese Themen hatte. Und Frauen um mich herum, Freundinnen, haben sich dann tendenziell vielleicht noch anders mit Familienplanung, mit Vorstellungen, mit eigenen Wünschen, mit ich hätte gerne vielleicht ein Kind, aber es fehlt mir irgendeine Beziehung dazu. Oder wie könnte ich das irgendwie vielleicht auch offener in anderen Konstellationen als dieser sage jetzt monogame quasi heterosexuelle Paarbeziehung einfach so, und das ist gar nicht bei mir der Zeitpunkt gewesen. Und ich habe aber schon vorher gewusst, auch als Mädchen oder so, ich habe mich nie als Mutter, ich habe schon so auch Familie gespielt und so, aber ich habe den Wunsch auch vor dem Unfall nicht gehabt. Das finde ich immer wichtig zu sagen, weil ich so manchmal an schlechten Tagen das Gefühl habe, ja, es ist für mich seit dem Unfall sehr viel komplizierter geworden, dass ich nachher könnte ein Kind umtragen. Auf die Beine, wie die jetzt sind, sollten nicht einfach noch 10 Kilo oben drauf kommen. Oder auch bei der Schwangerschaft. Alles Gewicht, das nicht auf die Füße kommt, ist gut. Und ich muss mich aber immer selber erinnern, also in so einem Moment kennt ihr ja vielleicht auch, dass man das Gefühl hat, man tut es, es ist zu einfach, wenn man es nur auf das framed.
Und reduziert.
Ja, genau. Dann muss ich mir immer aktiv sagen, Nora, du hast im Fall schon mit 25 gedacht, nein, ich liebe Kinder. Mhm. Aber ich will, mich gruselt die Vorstellung, dass in mir drin ein Mensch wächst. Mhm. Das ist für mich wirklich ein bisschen eine Horrorvorstellung, dass ich denke, was ist denn das? Also,
hey, also danke für die Aussage.
Das gruselt mich richtig.
Weil,
ich komme auch gerade so.
ich möchte das ganz kurz rausnehmen, was du gerade sagst mit dem Gruseln. Mhm. Weil das ist etwas, also ich begleite schon jetzt, also seit 14 Jahren Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Und ich höre immer wieder Frauen, die genau das fühlen und sich aber schämen für das.
Aber
also sie tun mir das in der Praxis anvertrauen und sagen, etwas stimmt nicht mit mir, dass ich das eine grusige Vorstellung finde.
Das ist
ich sollte doch das eine schöne Vorstellung finden. Und ich finde es im Fall, gerade danke vielmals, Nora, für deine Offenheit, weil es wird auch helfen. Weil es ist so wichtig, dass man darüber redet, dass es Frauen gibt, die sich unglaublich das wünschen, ein Kind in sich haben und das die schönste Vorstellung finden. Mhm. Und andere genau das von, oder ich habe schon gehört, es ist wie so ein Alien in mir rein, fühlt sich das an, ich will das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass etwas aus meinem Körper auch rauskommt dann.
Ja, also ich kann da vielleicht einhängen, also ich finde das auch mega toll, dass du das sagst. Also ich bin ja zweimal schwanger gewesen und ich bin nie gern schwanger gewesen. Also ich habe mega starken Kinderwunsch gehabt, jetzt vielleicht anders wie du.
Ja.
Ich kann nicht sagen, warum. Also weißt du, auch jetzt, bin ich 44 und ich kann zum Teil auch gar nicht mehr nachvollziehen, warum habe ich überhaupt einen Kinderwunsch gehabt. Mhm. Aber ich bin mega nicht gern schwanger gewesen. Mhm. Und davor, und eben so das Gefühl von Besetztheit, der Körper kann es nicht mehr unter Kontrolle, ich habe so die immense Verantwortung. Alles, was ich mache, hat einen Einfluss auf das Kind,
und auch Angst. Also ich stelle es mir als einen einzigen Stresszustand vor.
Also so ist es für mich schon auch gewesen. Ich bin halt natürlich auch das erste Mal sehr schwer krank geworden in der Schwangerschaft. Das ist ja auch so etwas, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit. Stimmt. Und in den meisten Fällen, aber einfach auch nicht immer.
Also und, wie schwer krank geworden?
Ich hatte eine schwere Schwangerschaftsvergiftung gehabt. Und also vor 20 Jahren. Und mein Sohn hat dann per Notfall-Kaiserschnitt müssen auf die Welt geholt werden. Ihm ist gut gegangen, zum Glück. Ich habe einmal einen Artikel geschrieben, wir Eltern, wir können das dann in den Shownotes nehmen. Das ist das sogenannte HELLP-Syndrom. Das vergiftet, also die Schwangerschaft vergiftet dich und die Organe versagen. Und ich bin dann 4 Tage in Lebensgefahr gewesen. Ja. Genau. Was ich da noch, eben genau, und das zeigt ja auch die Vielseitigkeit. Oder? Das eint schon vom Wunsch, man hat ihn oder nicht, man hat Angst oder nicht. Oder man möchte immer noch mal ein Kind. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht so können nachvollziehen konnte. Vielleicht auch wegen der Situation, dass mein zweites Kind eine Behinderung hat. Wie bei der Sarah ja auch, ihren ersten Sohn. Aber auch, was mir dort immer so irgendwie ein Anliegen war, von Anfang an, auch mit dem Mutterwerden, dass wir uns einfach lassen könnten in diesen Entscheidungen und in diesen Welten, wo wir halt sind. So. Und ich finde das eben noch schön, weil du am Anfang ja gesagt hast, ja, nein, du erlebst es eigentlich jetzt nicht so mega fest, dass du Angst hast, in der Runde das so zu äußern. Mich würde jetzt dort noch wundern, weißt du, warum, also woher kommt das?
Dass die, du dann so das Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein.
Ja, weil viele sagen ja vielleicht auch, nein, das ist jetzt etwas, wo ich habe Angst, irgendwie andere Leute, was denken denn die von mir? Und ich habe so ein bisschen gespürt, ein bisschen, das ist vielleicht bei dir nicht so stark. Ich weiss
nein, gar nicht. Ich finde es auch spannend, so auch darüber nachzudenken, mit euch darüber zu reden. Aber ich bin schon jemand, der viel unsicher im Moment hat und denkt, was könnten die Leute über mich denken oder Selbstzweifel haben. Jedes Mal, wenn ich einen Artikel publiziere, denke ich, oh Gott, jetzt fliege ich auf, jetzt merken alle, ich kann das gar nicht. So der Klassiker, oder? Aber es gibt schon auch Momente, und das Thema Kind ist eins, wo ich ja selber, wie du sagst, das mit dem starken Kinderwunsch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du den, wo du gar nicht kannst sagen, warum du den hast.
Ich hatte
den
auch mega stark gehabt, wirklich auch schon als Kind.
Ja.
Und ich finde es auch spannend, eben auch genau über das zu reden, oder? Dass es eben so unterschiedlich ist. Mich würde es nachher auch noch wundern, eben das eine, was du jetzt erzählt hast, ist das so ein bisschen Grüsseln, aber nachher geht es ja noch weiter. Aber gleich finde ich der Mara ihre Frage gerade auch mega spannend. Ich will nachher einfach nochmal zu dem zurück, dass ich es nicht vergesse.
Also jetzt muss ich schnell, wo habe ich jetzt
mit deinem Selbstbewusstsein?
Genau, oder? Dass ich eben auch nicht kann sagen, warum mir das jetzt so reinfällt. Und ich habe natürlich auch Sachen durchgedacht, was wäre wenn, und manchmal, also was mich natürlich wahnsinnig bewundern ist, wie sieht so ein Mini-Mi aus, wie sieht so eine kleine Nora aus, und ich stelle es mir auch herzig vor, also mit so Krüseli, also ich habe ja irgendwie locker und so, und dann so klein und so ein bisschen frech und ein bisschen aufmüpfig und ein bisschen verträumt. Ich glaube, das wäre, also ich gehe jetzt einmal davon aus, es wäre ein Mädchen, oder? Also ist irgendwie auch noch, aber dann hört es auch auf. Aber ganz schnell kommt bei mir eine Enge, dass ich das Gefühl habe, Abhängigkeiten. Und zwar angefangen bei einer, eben wie du gesagt hast, was der Körper alles dann auch muss zur Verfügung stellen und dass der okkupiert wird zu einem gewissen Moment. Aber nachher auch die Abhängigkeit, die lebenslange Abhängigkeit, und die Angst zu wissen, und das hat sich seit dem Unfall verstärkt, zu wissen, ich werde den Mensch, wo dann mein Kind ist, nicht können beschützen. Es wird Momente geben im Leben, wo ich nicht werde können. Und das, also die Vorstellung, dass ich, nein, das bedroht mich wahnsinnig. Und Thema Abhängigkeit, ich muss schon auch sagen, ich habe nie, jetzt bin ich 39, das hat sich eigentlich auch nicht viel verändert, aber ich habe so von meiner Beziehungsbiografie, ich habe nie so eine Beziehung gehabt, länger, oder mit jemandem, wo ich gefunden habe, das wäre jetzt seriös, wenn das jetzt der Vater von dem Kind werden würde. Dass ich auch gar nicht quasi ein Lebensmoment hatte, zu sagen, ja, jetzt mit dir könnte ich mir das, ich meine, ich lebe auch allein, ich bin noch nie mit jemandem zusammen gewohnt oder so. Das sind auch Sachen. Es hat gar nicht Setting gegeben. Und ich bin aber sicher, wenn ich jetzt irgendwie, wenn es mich so, sagt dem auch immer einen schwachen Moment, verwünscht hätte. Ich denke, nicht voller Romantik oder so. Dann hätte es gut können sein, dass es dann gefunden habe, komm, mit dir und mir quasi erobert jetzt die Welt und wir wollen jetzt zusammen ein Kind haben. Aber das habe ich immer noch im rechten Moment dann anders abgebogen. Von dem her. Also das finde ich schon auch wichtig. Also die Abhängigkeit, also quasi, was denke nur ich, oder? Was macht es mit mir? Und dann auch, was sind die Umstände? Ich würde nicht wollen, ja, irgendwie, solange ich die Wahl habe, würde ich nicht wollen, das dann auch vielleicht allein müssen machen. Also alles, was dann, ja, da bin ich sehr ehrlich. Ja.
Und
ich habe es auch nie darauf abgelassen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der mit Thema Verhütung oder so, das ist etwas, das ist einfach nicht verhandelbar. Ich hätte niemals, und zwar auch, oder? Ich quasi, wenn man dann auch quasi nach ausschweifenden Partynacht oder so vor noch irgendwie 10, 15 Jahren, dort, egal was, immer, das war einfach nicht verhandelbar gewesen. Und da habe ich auch gewusst, dass das wäre für mich eine absolute Katastrophe gewesen, das überhaupt nur aufs Spiel zu setzen, das zu riskieren.
Die Frage, Kind ja oder nein, es gibt die, die es so klar spüren, wie du oder wie jetzt auch Mara gespürt hat oder ich, und dann gibt es ganz viele Frauen, die das eben nicht so haben. Die
irgendwie, also das habe ich, also ich erlebe das auch oft, also in meiner Arbeit, wo sagen, ich will auch für das ein Coaching zum Beispiel machen. Und was ich dort spannend finde, ist, dass ich mich manchmal frage, wäre es auch so unklar, wenn es mehr Normalität wäre, dass es eben auch einfach ein Leben gibt ohne ein eigenes Kind. Also, weil ich dann schon merke, also, und darum nimmt es mich auch noch Wunder, so ein bisschen zum Adamara ihrer Frage, die ich eben sehr spannend finde, eben wie du sagst, das so klar und so selbstbewusst. Und in meiner Arbeit begegnet mir schon auch viel, ja, meine Eltern hätten so gern
das Enkelkind. Also das habe ich auch. Das haben wir also jetzt überwunden. Seit ich 39 bin, ist es super, jetzt fragt niemand mehr. Ich habe einen homosexuellen Bruder. Und meine Mutter hat irgendwann gemerkt, sie hätte gerne einen Enkel gehabt. Und mein Vater hat erst kürzlich gesagt, weisst, auch so andere Freunde von uns tun dann immer so romantisieren, dass Großeltern sind. Weisst, ich wüsste im Fall nicht, ob das jetzt noch geht. Also, die sind gesund, zum Glück so, aber die werden auch älter. Oder auch so ein bisschen verträumter. Ich sage so, also, ob jetzt mein Vater, ob das jetzt eine gute Idee wäre, wenn das mit meinem Kind da ist. Also, so.
Aber das sind mega spannende
Punkte. Also auch die Romantisierung unter der Großelterngeneration. Ja. Oh, weißt du, wir haben so eine neue Beziehung zu unseren eigenen Kindern. Mein Gott. Also,
ja, bei mir ist jetzt oder? So, dass ein Teil von den Großeltern mega engagiert ist und das wirklich auch so ist, wie sie sich das gewünscht haben.
Ja.
Und der andere Teil, der immer gefunden hat, hey, wann kommen Kinder? Also schon mega früh.
Ja.
Hat dann wie so gemerkt, oh nein, eigentlich habe ich ja schon 30 Jahre Care-Arbeit gemacht. Ich mag das eigentlich auch nicht mehr. Oder genau.
Ja.
Und was ich mega auch finde, oder was ich auch oft höre, und mich irritiert das immer auch fest, so, wenn Frauen mir sagen, ja, aber meine Mami wäre so glücklich, wenn sie ein Enkeli hat. Oder nachher auch bei den Entscheidungen, ein zweites oder nicht, oder ein drittes. Ja, ich mache das noch fürs erste Kind, mache ich noch ein zweites.
Das ist fatal.
Und ich denke so, ich verstehe es, weißt, ich verstehe die Überlegung mega fest. Also ich habe zum Beispiel Einzelkindfreundinnen, die sagen, ich bin hässig auf meine Eltern, dass ich keine Geschwister habe. Ich muss jetzt im Alter alles allein regeln und ich bin generell immer allein. Aber ich finde so wie weder, also das ist jetzt so meine persönliche Einstellung, so weder ich als Tochter haben doch die Verpflichtung, meine Mutter glücklich zu machen mit dem Kind.
Ja,
dem scheitert
man ja grandios Leben lang. Das so probieren wir ja in anderen Sachen.
Genau. Denke
ich auch, wann werde ich endlich gesehen von meiner Mutter? Zu welcher Zeitung muss ich noch gehen? Wo muss ich publizieren, dass sie mich dann endlich sieht? Mein Gott, oder?
Genau.
Darf ich dich noch etwas fragen, Sarah? Du hast ja gesagt, dein erster Sohn ist auf die Welt gekommen mit einer Behinderung, oder? Wie ist das dann für dich? Und bei dir ist es dein zweites Kind.
Ja.
Wie ist es dann für dich gewesen, zu sagen, ich möchte nochmal ein Kind? Also das ist ja auch nochmal eine Entscheidung für nochmal einfach, also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, oder?
Also
oder?
Schau, es ist im Fall ganz simpel. Ein paar Monate später hat mich nicht mehr getraut. Ich bin schwanger worden mit ihm, wo noch wahnsinnig viel nicht klar war. Und ich hätte mich wirklich, also während der Schwangerschaft mit meinem zweiten Sohn ist ganz viel klarer geworden. Und ich könnte dir nicht sagen, wie ich zwei oder drei Monate später entschieden hätte. Und ich bin unglaublich froh, ist mir das abgenommen worden.
Ja.
Ich wollte immer drei oder vier Kinder. Ich habe immer gefunden, die Kinder müssen überzahlt sein, dann ist Anarchie, dann ist gut.
So gut.
Und das habe ich mich dann bewusst wegen der Behinderung aber auch noch, es hat auch noch mit meinem Ex-Mann, also so mit dem ganzen Konstellation zu tun, dass ich mich entschieden habe, dann nicht noch ein drittes oder ein viertes.
Ja.
Weil ich gewusst habe, ich könnte es nicht tragen.
Ja.
Ja. Ja, ich kann da auch noch sagen, oder? Bei mir war es auch so gewesen, also eben, jetzt stand heute mit 44, vielleicht auch hormonell, nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber ich hatte noch weiteren Kinderwunsch gehabt, auch noch, wo auch noch klar war, dass meine Tochter eine Behinderung hat.
Ja.
Und ich hatte dann noch zwei Fehlgeburten. Und das ist mir wie abgenommen worden. Und was eben auch noch so ein bisschen absurd war, ist eigentlich, währenddem ich, also als ich in dieser Anfangsschwangerschaft war, hatte ich eigentlich immer so die innere Stimme von, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht. Das wird dich kaputt machen. Und dann bin ich wie irgendwie traurig und erleichtert gleichzeitig gewesen und habe dann aber trotzdem nochmal, also, wählen.
Ja, man weiss
so,
es ist ja auch
und jetzt bin ich, etwas, genau, und jetzt stelle ich mir manchmal vor, weil ich bin ja getrennt von beiden Vätern.
Ja.
Und wie das jetzt wäre, wenn ich vier Kinder hätte. So.
Oder drei.
Nein, gut, okay. Also der wäre nicht in Frage gekommen. Aber okay, aber trotzdem. Ja. Aber es ist wie so, wie stemmst du es, weißt du? So. Ja. Und ich finde das auch so spannend, weil die Entscheidungen, vielleicht auch noch so, die Unsicherheit jetzt auch um mich herum, zum Beispiel von jüngeren Geschwistern oder so, soll ich oder nicht. Und manchmal denke ich aber auch so, egal wie du es machst, es ist ein Weg. Oder so. Und im Nachhinein gibt es vielleicht Momente, wo man mal denkt, wenn man keine hat, oh, vielleicht wäre es jetzt doch noch schön gewesen. Oder, oder umgekehrt so, oh nein, wie habe ich noch können, oder? Und ich glaube, das ist wie so, dass man, wenn man in dieser Unsicherheit auch ist, habe ich wie das Gefühl, dass man so einen Garant sucht, dass die Entscheidung per se irgendwie richtig muss sein oder man darf keine falsche Entscheidung fällen.
Viele Sachen. Oder ich habe das oft dass bei mir, dass ich meine Ambivalenzen aushalte im Leben. Ist etwas, ein grosses Thema bei mir auch. Oder? Also in vielen Bereichen. So, und irgendwie so. Nicht, weil ich nicht könnte Entscheidungen treffen oder Entschluss fassen oder irgendwie das Gefühl habe, ich will mir alles offen behalten. Das gar nicht. Aber jetzt bei dem Thema Kind, und das ist aber auch nicht rational, habe ich ein ganz klares Bild davon, wie ich möchte alt werden. Ich habe nicht Schiss, dass ich vereinsame irgendwo in einer Wohnung und ab und zu läutet mal noch der Götti-Bub an und sagt, ja, brauchst du etwas, alte Frau. Sondern mehr das Gefühl habe, ich habe gar nicht Schiss, dass ich dann nicht halt mich dazu setzen. Ich habe immer das Bild von so einem langen, vielleicht auch, wie er am Anfang gesagt hat, so einer Tafel. Ein langer, langer Tisch, Küchentisch. Und dann sitze ich halt dazu. Ich meine, die Kinder, die ich jetzt gerade letzte Woche habe ich eine Schultüte gebastelt, das ist in Deutschland, ich bin halb Deutsche, ein mega Brauch, dass man Schultüte bekommt. Und dann habe ich das für einen Sohn von einer Freundin von mir gemacht. Und dann habe ich die, also das habe ich auch gerne gemacht, und Süßigkeit und Radiogummi und das so gefüllt und habe dann ganz stolz die Schultüte überbracht am Sonntag und nachher, wie der gestrahlt hat, also wie der sich gefreut hat und ich meine, das ist unbezahlbar, das sage ich, aber das ist für mich so schön und das nehme ich so zu mir an, dass es mich in erster Linie einfach glücklich macht und dass ich darf den Kind beim Aufwachsen zuschauen, aber ich habe dann nicht so gedacht, so, oh, wie schön wäre es, wenn du jetzt mein eigenes wärst. Das finde ich aber wahnsinnig interessant.
Danke, Nora.
Weil das ist aber interessant.
Weil das jetzt gerade mit dem auf. Also ich tue ja so etwas noch aus dem Coaching, so ein Hack, und heute habe ich keinen Hack, ich habe zwei Gedanken. Und der eine Gedanke, den ich wahnsinnig wichtig finde, für vielleicht Frauen, Zuhörerinnen, die uns zulassen, sagen, ich weiss es nicht. Ist, wenn ihr dort reingeht, und es ist auch, eben, es geht um Emotionen, ihr hört es, oder es geht nicht um Ratio, es geht um Gefühl. Und dort finde ich es so wichtig, dass es Kinder, also ein Leben ohne eigene Kinder, ist nicht ein kinderloses Leben.
Überhaupt nicht.
Weil das ist ganz oft, dass es so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und da finde ich es auch wichtig, dass wenn man sich da drin denkt und sagt, ja, wie wäre mein Leben, wenn ich mich jetzt würde entscheiden, oder ist das Tun als Ob-Denken, nicht sich vorstellt, ich habe dann kein Kind in meinem Leben.
Also eigentlich bist du die coolste Frauen, also das kenne ich auch, als ich Kind war. Das sind die nicht deine eigenen Mütter sind dann, oder? Sondern bei mir, das gibt dann nicht, wenn ich aufs Kind aufpasse, die ganze Zeit einfach Fernsehen und Jockey. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber ich meine, das Tolle ist, ich habe bis zu einem gewissen Punkt, tue ich zwar mich kümmern und mitkümmern und möchte jemanden begleiten in die Welt, mit allem, was dazugehört, auch mit Auseinandersetzungen und so, aber ich kann es ja wieder abgeben. Ich gebe ja dann das Kind und ich gebe auch die Angst und die Sorge, das, was ich vorher gesagt habe, die Abhängigkeiten gebe ich dann bis zu einem gewissen Grad wieder ab. Natürlich bricht es mir das Herz, wenn ein Bub, wo ich irgendwie darf auch einmal hüten oder so, irgendwie schlecht behandelt wird. Ich meine, dann muss ich auch brüllen. Aber es ist dann eben nicht mein ureigene. Und das gibt mir irgendwie einen guten Puffer.
Es ist einfach auch sehr, finde ich jetzt, auf eine Art auch inklusiv denkt, oder? Dass man halt nicht immer nur denkt, Mami, Papi, und die zwei müssen jetzt per se miteinander biologische Kinder haben. Wir haben auch schon die Anne Waag mal im Podcast gehabt. Sie nennt sich Co-Mutter, Aber sie hat das Kind mit einer Freundin zusammen, nicht mit einer Partnerin und übernimmt dort sehr viel Care-Arbeit. Sie hat unter anderem auch das gesagt, was du sagst, dass sie das auch sehr geniesse, weil sie hat irgendwie mega viele Freiheiten, aber sie macht auch mega viel Care-Arbeit. Und ich meine jetzt gar nicht, dass alle sich so für Care-Arbeit dann verpflichten müssen. Aber ich habe zum Beispiel auch in meinem Umfeld eben kinderlose Frauen, die mega viel Zeit mit meiner Tochter verbringen und dann mega... also eigentlich eine erweiterte Familie sind auch.
Also ich finde, problematisch wird es dann, oder, wenn man sagt, das geht mich nicht an, das ist, was soll ich da mit Kind und so. Das finde ich fatal, oder, weil das ist die Zukunft und es ist auch einfach ab und zu wichtig, wenn man einmal, auch wenn man so verkopft ist oder irgendwie auf Karriere, keine Ahnung, setzt und sagt, nichts darf mich da ablenken und so, und dann auch in so vielleicht ein bisschen eine verengte Welt sich reinkommt. Wenn du dann einfach mal mit einem Kind, wirst du sehr direkt gespiegelt. Und das finde ich das Größte. Oder, dass dir einfach ein Kind direkt das Feedback gibt, so, also wie du gerade so wirkst. So. Und es ist ja immer ehrlich. Es ist ja auch in einem gewissen Alter ist es noch immer irgendwie ehrlich. Wo ich finde, es hat etwas sehr Entwaffnendes, wenn man einfach, ich finde, es sollte eigentlich ein bisschen wie manchmal eine Pflicht sein, dass man sagt, für das soziale Miteinander, für es allen Leuten ein gut tun. Auch Männer, es geht gar nicht mal nur um die kinderlosen Frauen,
unbedingt.
Oder? Und ich sage so, du machst jetzt da mal zu Mittag für die Rasselbahn.
Ja, ciao.
Ich komme am Nachmittag wieder.
Und meine schon verstorbene Gotte, die für mich wirklich eine zweite Mutter war, die emotional wahnsinnig nah war, hat immer gesagt, es braucht einfach überall Kinder. Vor allem an Beerdigungen braucht es ganz viele Kinder. Ich bin in einer...
Das ist ein gutes Bild, wenn man einfach so wie eine Kindergartenklasse sagen, so, jetzt gehen wir auf den Friedhof Seelfeld, da ist wieder eine Beerdigung.
Ich finde es lieber ein Konzept, Altersheim und Kitas gemischt, das gibt es
super.
Und ich bin in einer WG im Seefeld geboren, wo damals ein Tagimagi porträtiert worden ist, wo genau das Konzept hat, das jetzt Mara ein bisschen beschreibt. Man hat nämlich gemeinsam, es ist dann alles ein bisschen gescheitert, ich bin auch so ein bisschen das einzige Baby gerade ein bisschen geblieben, aber meine Gotte hat mich dann gerade in der Babyzeit mehr betreut als meine Mami, die schnell wieder arbeiten ist. Ja. Und ich sage immer, mein Glück ist, dass ich habe eine Gotte, aber auch eine Götti, die ganz jemand anders herkommt, die beide kein Kind haben wollen. Und das war so ein Lebensglück für mich.
Ich muss aber auch dort sagen, so ein WG-Modell finde ich sehr beeindruckend. Aber das, da gebe ich dann auch zu, das werden wir dann wieder zu viel.
Ja, eben,
ich wollte in meine eigene Wohnung, ich will können meine Türen zumachen. Einfach. Also, oder zum Beispiel die Vorstellung, dass dann heisst, ja, weisst, dann haben wir jetzt Kind, es ist jetzt irgendwie 3 und ja, dann musst du halt nicht mehr irgendwie, dann übernimmt das Kind da Spielzeug, dort. So oft höre ich dann irgendwie auch Väter, also gerade so, wo sagen so, ja, jetzt wird dann besser, so, wo ich denke, so der eigene Raum auch, oder, wo man auch sagt so, das kann doch nicht sein, dass dann irgendwie auch das Gefühl hast, so, das gehört jetzt dazu, dass jetzt das Kind meint, das kann einfach, oder?
Also, so, also sie kommen mit aufs WC.
Ja.
Und das musst du vertragen.
Nein,
und
ich finde es so
gruselig. Also eigentlich können die Türen schon aushängen, aber bei mir ist schon auch jetzt, was grösser sind, mega wichtig, dass so irgendwie die Spielsachen nicht, weißt du, so den eigenen Raum kann ich sehr nachvollziehen, was sie sagt. Ja, aber dann hast du einfach wirklich die erste.
Nein, den hast du nicht und das musst du bereit sein.
Ja, genau. Und das ist etwas, ich kann mir das noch, bevor man vielleicht dann auch da jetzt ein bisschen weggehen, ist, ich finde es halt auch noch krass, oder? Und ich möchte es jetzt nicht so glorifizieren. Ich kann sagen, ich für mich weiss, dass ich es nicht will. Aber ich muss jedes Mal, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, weil jetzt kommen vielleicht nicht mehr so viele schwangere Frauen um mich herum, jetzt auch so altersmässig. Aber ich habe jedes Mal müssen brüllen, wenn mir eine Freundin sagt, sie ist schwanger. Weil ich das Gefühl habe, ich sitze dir gegenüber und jetzt habe ich einfach eine wahnsinnige Verlusterfahrung. Ich habe das Gefühl von einem Verlust, und zwar einen Verlust an eine, was weiss ich? Also der Satz, wo mir mal eine Freundin gesagt hat, sie ist es jetzt nicht mehr, aber nicht nur wegen dem Satz nicht mehr, es wird sich nichts verändern zwischen uns. Ich weiss, was sie gemeint hat, aber es verändert sich selbstverständlich alles. Und dass sich dann dort etwas abwendet und noch zu etwas Neuem anderem zuwendet, ich finde, ich wünsche jeder Frau können so eine Mutter sein, wie sie es möchte sein. Und ich bin dann auch bereit zu sagen, ich habe dann nicht den gleichen Anspruch von Verfügbarkeit oder so. Aber ich muss jedes Mal müssen brüllen, weil ich das Gefühl kann, oh Mann, okay. Und dann habe ich aber nicht gedacht, okay, jetzt muss ich das auch.
Weil das
dann bin ich auch, oder? Dann bin ich dann auch nicht rum. So. Sondern denke so,
okay. Und je älter ich werde, und das ist jetzt unterdessen richtig cool, dass ich dann nicht denke, oh, soll ich doch noch überlegen, vielleicht müsste ich mein Leben doch mehr in die Richtung verändern, dass überhaupt die Option kommen könnte, sondern dass ich denke, ah, oh, wie gut. Und ich sage einfach diesen Freundinnen, ich bin da, viel Glück.
Mhm.
Ja.
Und das ist auch, also ich wollte das auch noch vorher aufnehmen, das hast du gemacht, dass es auch da, das ist wirklich real, oder? Dass dann Frauen sagen, alle meine Freundinnen kommen jetzt Kind über. Und ich überlege mir, wie soll ich jetzt auch ein Kind bekommen, dass wir die Beziehung aufrechterhalten können, weil die treffen sich anders. Oder die treffen sich dann vielleicht am Sonntag auf dem Spielplatz und nicht mehr
ja,
irgendwo
ich
am
Abend.
Ja,
ich habe zum Beispiel mal mitbekommen, dass ich bin mit der einer Freundin essen und dann poppt da ist sie aufs WC, poppt da irgendwie so etwas auf unserer WhatsApp Ding auf und ich habe nicht zum da irgendwie zu fest aufs Handy schauen, aber übrigens, weil so die ganze Zeit, dann hat sie hat eine WhatsApp-Gruppe, oder mit anderen Müttern, super praktisch. Und dort habe ich schon dann manchmal so gedacht, ja krass, es ergibt natürlich null Sinn, dass ich in dieser dabei sein sollte, oder?
Genau.
Und dann habe ich gemerkt, dort bin ich einfach dann auch nicht dabei. Und das muss man schon auch benennen, dass man sagt, so, nein, du kannst es auch nicht, dann bis ganz durch, also wie sagt man, nachvollziehen.
Und das ist ja etwas, wo dann immer wieder, und Mara, du hast vorhin gesagt, wieso kann man sich nicht lassen, gegenseitig. Und ich glaube, das, was ich bei dir so rausgehöre, Nora, wo ich auch so merke, ist für mich mega ein Teil auch als Mutter von einem Kind mit einer Behinderung. Wenn ich mit meinen, ich habe ganz viele Freundinnen, also die, meine ganz engen Freundinnen haben wirklich genau gleich alte Kinder. Und die sind am Reisen, die wohnen in WGs, die führen Beziehungen. Und das heisst, der Prozess von merken, da geht etwas auseinander, von Lebenswelten, von Perspektiven, von Themen, von Privilegien auch, teilweise jetzt in dem Fall, wo dann ja einem auffordert, ganz fest bei sich hinzuschauen und zu regulieren. Und wie zu schauen, okay, das macht jetzt etwas mit mir. Eben, ich spüre so, zum Beispiel Trauer, nein, jetzt wirst du nicht schwanger. Oder, jetzt macht ihn so Matura und es macht etwas bei mir. Und das machst du, das höre ich raus. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, wieso dann gewisse halt dort gehen sticheln. Und ich würde mega gerne, wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben, da wie so in den Bogen schlagen, weil ich kann mir vorstellen, mit dem Unfall ist für dich ja auch noch eine andere Lebensrealität aufgegangen, wo du merkst, dass du eben, also du beschreibst das noch eindrücklich, während sich meine Freundinnen mit irgendwie diesen Themen beschäftigt haben, habe ich wieder gelernt laufen. Du gehst auf Social Media sehr offen damit um, dass du darüber redest. Ich habe mit dir einen wahnsinnig lustigen Austausch mal gehabt wegen Turnschuhe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnern und zwar, ich habe, also mein Sohn braucht Orthopädie-Schuhe, hat auch, also halt eben schon Fußoperationen hinter sich und es ist einfach immer ein Thema, das Laufen und eben Gesundheit der Füße. Und dann habe ich mich so aufgeregt, also ich habe gerade letztes Jahr gedacht, es gibt einfach nur so hässliche Orthopädie-Schuhe.
Es ist
wirklich
ein Verbrechen. Es ist wirklich ästhetische.
Und da zeigst du ja etwas auch von deiner Lebensrealität, eben von dem auch versehrten Frauenkörper.
Grosses Thema, ja.
Ein riesen Thema, wo ich mir vorstellen kann, wo ja unglaublich auch herausgefordert bist, eben bei dir anzuschauen, eben was macht mich da gerade traurig, bist vielleicht manchmal auch exponiert.
Ja, also ich habe, es berührt mich immer mega, wenn das wie jetzt so, wenn du das so aussprichst, ist interessant, wenn du jetzt so sagst, mit dem versierten Frauenkörper, denke ich im ersten Moment so, ja, so versiert. Ich fange es gerade an, so ein bisschen relativieren und denke, ja, es gibt Leute, die haben dann im Fall noch ganz anders, oder? Denen fehlen eher um Beine. So.
Kann ich auch,
oder
kannst du auch mit
sagen,
der Behinderung.
Und ich bin in der Schweiz und ich habe quasi ein Gesundheitssystem, das mehrheitlich funktioniert. Ihr kennt es natürlich auch mit diesen ganzen IV und all diesen Anträgen. Ich meine, es ist immer wieder einfach unsäglich, wo viele Freunde von mir auch nicht wissen, was es bedeutet, wenn du immer wieder musst Anträge und Briefe und so schicken und so, was es auch administrativ bedeutet, eingeschränkt zu sein oder eine Behinderung zu haben und so weiter. Aber ich tue es immer gerade relativieren. Aber es ist Fakt, dass ich einen versehrten Körper haben und einen versehrten Frauenkörper haben und dass das einfach ein himmelschreiender Unterschied ist zu Männern. Also ich meine, das ist auch historisch, oder? Die Narben, die Amputationen, das ist natürlich auch, das erzählt von Schlachten, das erzählt vielleicht auch von Sieg, was weiß ich, oder? Und wo repräsentiert sich dort der weibliche Körper, der weiblich gelesene Körper und wie wenig braucht's? Also, es ist natürlich auch immer eine Kultur vom Kulturraum, oder? Also, ich meine, in anderen Ländern, wo es mehr Minen gibt, jetzt ein bisschen flapsig gesagt, sind sich die Leute auch mehr gewöhnt, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel keine Gliedmasse mehr haben, oder wo Prothetik, eine Prothese haben und so. Wir sind da einfach auch in unserer Bubble in der Schweiz, wo man halt wenig braucht, um dass es auch auffällt, oder? Aber für mich hat sich halt etwas fundamental geändert, und zwar, dass ich seit meinem Unfall sage, ein gesunder Körper ist nicht, also die Vermischung von was ist ein gesunder und was ist ein schöner Körper, oder? Das finde ich auch auf den sozialen Medien ganz, ganz, ganz entsetzlich, dass das eben eigentlich, dass ich sage, Gesundheit, ich meine, ich habe ja nicht eine Krankheit in dem Sinn, ich habe einen Unfall, das heisst, man hat auch, das kommt nicht immer wieder, also ich muss nicht Angst haben, dass, keine Ahnung, etwas metastasiert oder so, aber ich weiß, dass ich ein Leben lang wird immer wieder Operationen haben, dass man muss vorsichtig sein, dass ich ja muss mich da drum kümmern und dass es schon immer wieder wird kommen und ich auch nicht weiß, wie werde ich da damit alt, aber dass ich sage Gesundheit als ein Privileg auch und das Glück können gesund sein ist für mich neben Freundschaften, Beziehungen, also quasi ja ist Gesundheit, das ist für mich so die drei Säulen. Mhm. Wo ich dann früher vielleicht noch gesagt hätte, ja Job oder irgendwie so sage ich Gesundheit. Weil ohne Gesundheit, also oder mit Herausforderungen bei der Gesundheit, kannst du alles andere kannst einfach ineinander stellen. Und das ist das, wo ich auch mich manchmal ausgeschlossen fühle, weil ich mich in einer sehr homogenen Bubble eben doch bewege und um mich herum nicht Leute habe, die das auch verstehen und das, dass man oder so gut nachvollziehen können. Und ich ganz oft höre so, was, jetzt schon wieder eine Operation? Das ist ja never ending. Dann denke ich, was hast denn du gedacht? Das ist lebenslänglich. Und es ist nicht, weil die Person naiv wäre oder ist an meinem Krankenbett auf der Intensivstation gestanden und hat gedacht, oh mein Gott, was wird passieren mit der Nora? Sondern weil die Leute das gar nicht können, dass ich anlasse. Das Leiden, also das eigene Leiden, das könnte auch ich sein, das zu sich nehmen und sagen, oh mein Gott, wie wäre es, wenn ich... Ja, ich kann mich auch nicht hineinversetzen, wie sie ist. Oder irgendwie auch vielleicht das Kind jetzt, mit einer Behinderung.
Ja, oder es ist auch so, ja so quasi, ja, jetzt hast du einen Unfall gehabt, jetzt wirst du geheilt und jetzt kommst du ja wieder aufs Bein, oder? So symbolisch, so, oder? Ja, ja. Und nachher ist dann alles gut und jetzt müssen wir nicht mehr zu viel darüber reden, weil es ist mega schlimm gewesen. Aber auch ein bisschen gut, wenn es jetzt ein bisschen wieder außer Sicht und Hörweite
ist. Ja, und das kennen die sicher auch. Es gibt einfach die Momente, wo, und das ist, glaube ich, etwas vom Gruseligsten, jetzt sage ich schon wieder gruselig, als wäre das mein Lieblingswort, sich in einer Gruppe von Leuten allein fühlen. Ja. Und das habe ich sehr häufig, weil ich einfach Erfahrungen gemacht habe und Erfahrungen mache, die außerhalb von dem sind, wo man so denkt, das überlebt man. Und mit dem Zauber zu sagen, ich lebe aber, gehe ich halt durch die Welt.
Darf ich noch ganz schnell einhängen? Oder? Ja. Also was mich dort noch wundern würde, es gibt ja dann auch so Räume, die besonders einsam sind. Und im Vorgespräch haben wir auch so über Sommer und Body und so geredet. Mhm. Und ich kenne das ja wie so Leute, Families, die sich freuen auf gemeinsame Ferien. Und auch so cool, dann können wir irgendwie dort hin und das machen. Und das ist aber eigentlich für mich mit meiner Tochter sehr oft die schwierigste, einsamste Zeit. Oder eben Viertig auch. Und jetzt können wir ja wie sagen, Sommer mega läss. Also ich habe ja mega gerne den Sommer. Da kann man viele Body und so. Und du hast ja wie gesagt, Body ist für dich jetzt eben in Bezug auf das Thema Körper ein schwierige, das ist das Stress. Ein einsamer Raum in dem Sinn?
Ich bin froh, dass ich nicht so eine Wasserratte bin und man mir jetzt da etwas genommen hätte. Also ich sage, vorher ist das einer meiner wichtigsten Lebensräume gewesen, Wasser und Schwimmen oder so. Das bin ich froh, da habe ich nicht in dem Sinn, dass mir da etwas genommen wurde oder etwas jetzt stressiger wurde. Aber ich habe eben auch jetzt seit einem Jahr habe ich so eine Prothese, also es ist eigentlich so wie, ich sage, also es ist eigentlich Projekt Flosse, hat man immer gesagt in Belika, wo man die gebaut hat. Das ist eigentlich ein Silikonfuß zum Anlegen, zum Innenschlüpfen und ist eigentlich ein Kunstwerk. Ich sage auch nicht gern zu dem irgendwie orthopädisches Hilfsmittel oder so, das tut das irgendwie abwerten. Das ist wirklich, ich meine, es ist einfach ein Kunst, so und täuschend echt. Und wenn ich den dann also anhabe, ich sage, also es hat einen Namen, also es heisst Irma, ich denke dann, sie fällt mir einfacher, wenn ich nicht sage meine Prothese, sondern sage Irma. Da muss man auch einmal wie beim Kaktus aufpassen, also wenn man zu fest von der Irma redet und dann jemand sagt, wer ist denn die Irma, Freundin von dir, sage ich, tada, das ist meine Prothese. Wie auch immer, es ist ja immer eine Frage von der, vom Gleichgewicht.
Ich liebe das gerade. Ja, ich auch sehr,
so grossartig. Und wenn ich jetzt mit der Irma mit meiner Prothese in der Body bin, dann gibt mir das manchmal einen totalen Schutz, weil ich dann eben nicht hinke. Also dann habe ich dort den Fersen, der mir sonst fehlt, und ich habe vorne einen Zehen, den grossen Zehen, wenn wir es amputieren, dann habe ich das. Und dann bin ich so stolz, weil ich kann gerade laufen, um mir eine Portion Pommes frites zu holen. Und was schon ein aufrechter Gang, wo nicht das Gangbild irritiert, was das schon ausmacht, oder? Aber sehr oft, gerade im Sommer, kann ich die Irma eben gar nicht anlegen, weil alles, wenn es so warm ist, ich habe auch eigentlich 24 Stunden Kompressionsstrümpfe an, dann verträgt das die Haut, die man transplantieren musste. Ich habe eigentlich immer, wenn ich mich abziehen will, und unterdessen will ich mich abziehen, weil ich sage, ich zeige meinen Körper eigentlich gerne, dann eigentlich sind die Umstände nicht gut. Dann ist es irgendwie zu heiß, geschwollen, dann muss man es komprimieren, dann gibt es offene Stellen. Ich habe die ganze Zeit offene Stellen, quasi Scherkräfte und so weiter. Ich wollte mich aber eigentlich abziehen. Und dann, wenn es natürlich auch so warm ist und man dann so durchblutig, dann sind alle meine Füße immer richtig rot. Das heisst, dann schaust du noch eher an. Und ja, vielleicht noch ein Gedanke. Ich habe halt gemerkt, dass es mir fast leichter fällt, manchmal, also Kinder sind sehr direkt, die fragen auch so, oh, was ist denn da passiert? Bist du nur mit 90 auf die Welt gekommen? Oder dass es manchmal einfacher ist, dass zum Beispiel Männer dann ein bisschen direkter sind und sagen, hast du einen Unfall gehabt? Ja, ich kenne auch jemanden, der ist mir vom Lastwagen überfahren worden und dann ist das gegessen. Und mit Frauen habe ich manchmal einfach mehr Mühe, weil wir halt uns anders auch scannen.
Ja. Darf ich etwas noch fragen? Ja. Ist so eigentlich meine letzte Frage.
Ich habe auch noch eine.
Genau, also meine letzte Frage. Und zwar, weißt du, ich bin ja oft eben jetzt in der Frauenbody zum Beispiel und für mich ist es eine mega Überwindung gewesen. Also ich möchte es überhaupt nicht gleichsetzen mit dem, was du hast und erlebt hast, aber ich habe die Wassereinlagerin dabei, die Lipödé, ihr müsst schon lange eine OP machen, haben wir auch schon in einem Podcast
darüber geredet. Dolly Weil-Sayed, wenn ihr jemanden vegan anhört,
genau.
Sie das ja hat.
Und ich habe mich so geschämt, damit einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so eine dicke Frau, oder? Mhm. Ich kann ja nirgends hin. Und habe das wie können ablegen, vor allem in Frauenräumen. Und im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber geredet, dass das für dich auch nicht immer eben so ist. Jetzt hast du ja gesagt, du schätzt die Direktheit. Und ich frage mich jetzt, oder, wenn man das hört, was du erzählst, glaube ich, dass das mega viel Empathie auslöst. Und eigentlich will ja wahrscheinlich die allermeisten, wenn dir ein gutes Gefühl geben, was kann man machen?
Das ist schwierig, ja.
Weißt du, im Sinn von, wenn man jemandem begegnet, der quasi eine Versehrung hat, also ist ja sicher auch individuell, aber jetzt auf dich bezogen, was brauchst du, damit du dich kannst irgendwie wohler fühlen? Vielleicht nicht ganz wohl, aber besser.
Schwierig, das ist natürlich die absolut richtige Frage von dir, auf die ich aber keine Antwort habe.
Muss ich auch nicht haben. Aber ist vielleicht auch eine Frage, die man auch in den Raum stellen kann. So.
Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man nicht unterschätzen darf, was Blick könnte bei einem auslösen könnte. Und zwar vor allem. Oder? Also ich auch, ich schaue ja auch. Es hat ja noch gar keine Wertung drin. Man schaut halt, etwas ist ein bisschen anders, als was man kennt oder was weiß ich. Und dass man einfach sich klar wird, gerade bei uns in der Schweiz, dass es einfach sehr viel Körper gibt und dass es, glaube ich, manchmal gut tut, wenn man nicht so viel auf Instagram rumhängt und zu viel einfach dort auch sich die Vorstellungen von einem Körperbild, weil es gibt, wenn man eine Umfrage machen würde in der Frauenbad, ich wüsste im Fall nicht, wie viele Frauen würden sagen, doch, heute fühle ich mich, ja, aber ich kann so und dann gibt es auch die unsichtbaren Krankheiten, die man dann gar nicht sieht oder so, aber ja, dass man irgendwie dort so ein bisschen offener ist und sich einfach immer einfach um jetzt zu sagen, das Wort Awareness bemüht, zu sagen einfach ja nicht. Wir wissen so viel weniger über andere, als wir meinen zu wissen oder und was wir auch nicht sehen. Und einfach mal davon ausgehen, dass man einfach keine Ahnung hat, wie sie jemandem drin aussieht. Und das sage ich auch mir, oder?
Ich sage immer, Menschen sind mega Wundertüten.
Ja.
Und man tendiert dazu, mega fest zu schubladisieren. Oder? Also eben wie meine Tochter ja unsichtbare Behinderung ja. hat, kenne ich das auch, oder?
Ja.
Ja, die ist schlecht erzogen und die hat einen Nucki, weil sie verwöhnt ist und so. Also ich habe noch etwas, was ich nicht empfehle, aber was sie macht. Und die Leute schauen sie manchmal mega an und sie wird mega hässig. Also sie schreit die Leute an, bis hin zu, dass sie spuckt. Und ich versuche das natürlich abzugönnen, was ich weil es ist mega unangenehm, wenn sie so reagiert. Und gleichzeitig finde ich manchmal auch, okay, du hast im Fall recht.
Ja.
Sag nicht, dass es nicht okay ist. Ich meine, das ist das als überhaupt nicht, aber einfach die Erfahrung mit ihr, oder? So, hey, ja, voll schädliches Recht.
Der Bruder von einer Freundin von mir, die eine Behinderung hat, sagt, was glotz ist, ich bin behindert.
Ja, super.
Und ich habe jetzt gerade, wo Mara die Frage, das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, was würdest du dir wünschen, wie man deinem Sohn begegnet? Und ich möchte dort noch wie einen Gedanken hinzufügen, ich habe mir diese Frage schon intensiv gestellt. Und letztendlich ist es eine Arbeit, die ich den Leuten nicht abnehmen kann, weil es hat ganz viel mit dem zu tun, was du sagst. Es geht nämlich um das Bewusstsein. Es geht um das Bewusstsein, es könnte auch mir, es könnte auch ich sein, wo einen Busunfall hat, wo ein Kind überkommt mit einer Krankheit, mit einer Behinderung oder und so weiter. Also das heisst, wir sind einfach kollektiv. Es ist weder unsere Aufgabe, den Leuten zu sagen, wie sie auf Menschen mit Behinderungen, jetzt wie unsere Kinder reagieren oder deine, wie sie reagieren durften wegen dem Zechen oder was auch immer. Sondern es ist wirklich eine Aufgabe, und es gilt für viele Bereiche, dass man sein Bewusstsein schult. Und einfach immer wieder sich bewusst mit, eben, was gibt es für viele verschiedene Körper, aber auch Verhaltensweisen, Denkweisen, Wahrnehmungsweisen. Und dort geht's wirklich, da muss wie jeder Einzelne seine Aufgaben machen. Ich finde das mega wichtig. Und ich würde aber noch als Abschluss wir haben noch ein bisschen Zeit, einfach ein bisschen überziehen, Mara.
Ein bisschen. Ich habe noch einen Büchertipp. Ja. Wir haben ja noch unsere Karte.
Mich würde einfach noch so wundern, wie das eine Frage ist, wo ich auch immer mich wieder persönlich damit auseinandersetze. Was hilft dir in dem einsamen Gefühl? Also wenn es kommt, weißt du, wir haben so über die Lebensrealitäten und eben vielleicht einen Blick, der einem expioniert. Ich mag mich erinnern, als mein Sohn klein war, sind mir manchmal Tränen runtergelaufen beim Heilaufen vom Spielplatz. Was hilft dir? Was sind so deine, kannst du das sagen, deine Strategien, wo du merkst, es tut mir gut, dann zu machen? Was stärkt dich in so einem Moment?
Wenn es geht, dass ich mich bewegen kann, also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie wieder eine offene Ferse habe oder irgendwie gerade eine Operation, dann weil das für mich so nicht mehr selbstverständlich ist, dass ich laufen kann, gehe ich am liebsten einfach an die frische Luft und drehe rund. Ich muss nicht weit sein, einfach aber in die Bewegung gehen. Möglichst weg vom Kopf. Und was wirklich, es ist relativ simpel, schlafen. Wenn es möglich ist, meistens, wenn das so Abendsituationen sind, dann gehe ich manchmal früher noch, verabschiede mich, sage, nein, ist heute nicht so Ding, und dann heim und schlafen. Das ist wirklich, es ist simpel. Zum Glück habe ich habe das Glück, dass ich irgendwie kann eigentlich gut schlafen. Das ist auch ein Privileg, abgesehen davon. Und dann, es klingt so blöd, aber es ist nachher alles schon ein bisschen besser, wenn man wieder aufwacht.
Einmal drüber schlafen.
Ja. Was ich nicht kann und was nicht geht, was ich denke, dann so intellektuell und so romantisiert wird, dann sitze ich so bei einem Glas Rot wie allein und aufschreibe und habe dann irgendwie grosse Erkenntnisse. Es ist sehr stumpf. Ich heule, ich fühle mich grässlich, ich fühle mich ausgeschlossen und denke so, bleh. Und dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag denke ich, ja, okay.
Danke vielmals.
Noch. Was machst du, Sarah?
Ich schließe mich da an, bewegen. Für mich ist Bewegen elementar beim beim Verarbeiten von belastenden Emotionen. Und das Bewegen geht für mich über den Körper bewegen. Also wirklich, ich bin ein Wasserratte, gehe schwimmen, gehe laufen, aber auch atmen. Aber auch bewegen in einem Gespräch mit einer Freundin.
Musik bewegt mich auch.
Das halte ich einmal fast nicht aus.
Ja, eben, das ist ganz unterschiedlich.
Ja.
Aber bewegen in dem Sinn, dass ich mir wirklich, was tut mir jetzt gut, und es geht immer um Bewegung. Auch wenn ich mich von einer Freundin trösten lasse, mich ausbrühe, ist es eine Form von Bewegung. Bei dir, Mara?
Hey, ich gehe ja dann oft tanzen, also ich muss einen Techno-Keller haben.
So gut. Kommst
du mit?
Ich komme mal mit.
Tanzen finde ich auch hilfreich.
Ich muss, also, der Techno-Keller sowieso ein guter Ort.
Könntest du nicht einen Club auftun?
Also, ja, ich finde schon.
Jetzt, was große Club stellen, ja, machst du
doch du mal einen Club.
Der Zukunft, der jetzt die Abrissbirne bietet. So.
Ja. Ah, das wäre ja, wieso auch nicht? Ich habe ja nicht genug Projekte. Genau. Aber, also, wenn jemand ein Haus hat, dann ist es eher das Konzept. Ich mache jetzt noch den Aufruf. Ja, wir haben auch geredet von anderen Vorstellungen von älter werden.
Und vom langen Tisch.
Vom langen Tisch. Wenn jemand ein Haus hat, mit einem Garten, der einen langen Tischplatz hat, mit verschiedenen Räumen, wo Menschen mit und ohne Kind und ohne Behinderungen und mit können leben, plus ein Technokeller. Also, kommt.
Ja, und, ich sehe das.
Genau. Also, das ist das eine. Und das andere ist schon, ich leute manchmal wirklich auch den Sohn an, weil ich wie weiss, oder es gibt noch so ein, zwei andere Personen, die in ähnlichen Situationen sind. Ich brauche wirklich mega fest die in ähnlichen Situationen sind.
Das ist natürlich ein Glück. Dann,
genau, das ist ein mega Glück. Und ich finde auch dort wie wichtig, dir zu sagen jetzt auch, also es ist jetzt vielleicht sehr persönlich, aber auch denen, die zuhören, die sind nicht allein. Wir können irgendwie uns vernetzen und es gibt so viel mehr Menschen, weil sie so Wundertüten sind, die vielleicht Ähnliches haben und vielleicht gibt es ja dann mehr auch so zusammen, sich auszutauschen. Ich weiss nicht.
Das ich habe mal einen Text geschrieben, der heisst «Gemeinsam, einsam, einsam, gemeinsam», wo ich so darüber sinniere, dass wir ja eben so viele Menschen irgendwo so eine Lebenswelt haben, wo sie sich mit drinnen einsam fühlen.
Und ich meine es jetzt nicht romantisch im Sinne von, die Einsamkeit darf nicht sein. Die ist eben trotzdem noch mega viel.
Ja.
Aber ich finde, ich lasse es mal so stehen. Ja. Und ich würde
der Techno-Keller, du gibst einfach Bescheid.
Ich gebe Bescheid. Imparat. Also, machen wir. Und nein, wirklich.
Ja.
Und ich habe aber noch einen Büchertipp. Der geht
jetzt ich sehe schon, super.
Aber ich nehme noch Nora Kents Buch, Scheila Hetti. Mutterschaft, es ist im 2019 erschienen, vor ein paar Jahren. Lustigerweise kommt es mir viel länger vor. Ja. Es ist vielleicht auch, weil einfach so viel gegangen ist in diesen Jahren. Scheila Hetti hat in ihren späten 30er angefangen, sich auseinandersetzen mit dieser Frage, will ich Kind oder nicht? Weil eben, wie du das auch erzählt hast, alle Freundinnen eigentlich um sie herum angefangen haben, Familie zu gründen. Und sie hat sich sehr auch philosophisch damit auseinandergesetzt. Es ist auch noch eine jüdische Perspektive drin, wie sie ist Jüdin und auch die kulturelle Prägung und Erwartung und auch das Mutterbild. Es ist mega ein mutiges Buch, es ist mega ein tiefes Buch, ein sehr kluges Buch. Und etwas ist mir noch geblieben, weil ich bin mal auf einem Podium dann noch gewesen, mit der Jacqueline Krause, die für die Annabelle auch in der Kultur arbeitet. Und sie hat Scheila interviewen.
Kinder kann ich mich noch erinnern.
Mehrere Jahre, nachdem das Buch rausgekommen ist. Und dann hat Scheila gesagt, sie hätte es eigentlich noch lustige Vorstellung gefunden, dass sie so klar im Buch entschieden hat, sie will nicht. Und nachher auf Lesetour gegangen wäre, schwanger, weil die Pläne können sich manchmal auch ändern. Und das habe ich recht sympathisch gefunden.
Perfekt.
Das wäre der Büchertipp. Ja. Rowohlt Verlag ist erschienen, wir tun sie in die Show Notes.
Es passt perfekt. Ich habe heute nur noch einen Gedanken und du hast den schon gebracht. Und ich wollte dann einfach, ich tue ihn vorlesen. Und zwar geht es darum, ob man etwas entscheidet, für Kinder oder nicht, aber auch für sonstige Entscheidungen. Egal, für welchen Weg du dich entscheidest, du darfst Momente des Haderns erleben, du darfst bereuen. Das bedeutet nicht, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Es bedeutet nur, dass du Mensch bist.
Ja.
Und jetzt haben wir noch Nora dabei. Magst und vielleicht den hat sie, sie hat vielleicht auch noch einen Büchertipp, das wollte ich noch aufnehmen. Ja. Falls sie einen hat, wie sie ist natürlich
es da. Es passt jetzt, glaube ich, sehr gut. Und es soll jetzt bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht so wirken, als würde ich da Werbung in einer Sache. Aber es ist so lustig, dass du Scheila Hetti Mutterschaft mitbringst. Ich habe einen Text darüber geschrieben.
für eine Anthologie zum Thema Gemeinschaft, was Gemeinschaft kann, ist erschienen im Diogenes Verlag. Und ich habe dort einen Text geschrieben mit dem Titel «Heute habe ich leider kein Plazenta-Smoothie für dich», so im Analog von der Heidi Klum, wo sagt, sorry, bist leider nicht weiter im Recall. Und der Titel hat es durchs Lektorat geschafft, wo ich wahnsinnig stolz bin, weil ich es ein bisschen
anarchistisch auch so gut.
Ist gut. Und dort tue ich eigentlich und habe Chayla Hetty, eben Mutterschaft, kommt vor, dass ich sie zitiere, dann Franziska Schutz über Frauenfreundschaften, von ihrem letzten Buch. Zora Del Buono, wo auch sagt, sie lebe allein, also auch als singuläre Frau, aber auch ohne Kind und so. Und das würde mich auch freuen, wenn ein paar Leute, es ist eine coole Anthologie, es hat viele verschiedene Texte zum Thema, eben, was Gemeinschaft kann. Diogenes Verlag erschienen. Und dort habe ich eben das mit dem dann schwanger auf Lesetour gehen. Ich habe nicht gedacht, habe ich es abgegeben. Und jetzt ist das gedruckt in einem Buch. Und es ist sehr klar einfach so, nein. Und dann denke ich, jetzt muss ich es schon durchziehen.
Wir tun auch diesen Tipp in die Show Notes. Danke dir vielmals. Ja. Ich habe den Text noch nicht gelesen. Ich freue mich mega drauf, das zu machen.
Ja.
Und magst du noch eine Karte?
Und okay. Du darfst sie zurück tun, wenn sie doof findest, und nimmst einfach die nächste.
Okay, also wir ziehen. Ja. Das ist wirklich heiß, die Karte.
Magst du sie vorlesen?
Oh, wenn du eine Superkraft wählen müsstest, welche wäre es und warum? Superkraft. Also Superkräfte sind das, wo es wie nicht gibt. Oder
ja.
Wo man
eine Superheldin
wäre. Gut, Definition ist auch bei dir. Was ist eine Superkraft?
Ich glaube, ich habe eben eine.
Ah.
Also Superkraft. Ich habe das Gefühl, meine überbordende Fantasie ist etwas, was mich schon ganz weit gebracht hat im Leben. Dass ich manchmal Momente habe, wo ich sage, ich habe das Kindliche in mir, den kindlichen Blick, den behalte ich mir und den beschütze ich mir und der wird eigentlich immer besser, je älter ich werde. Und in die Fantasie hineingehen und manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so genau wissen, was ist jetzt Wirklichkeit, also was ist jetzt genau wirklich faktisch passiert und was habe ich auch dort rundherum als Erlebnis so. Ist natürlich eine schlechte Aussage für eine Journalistin, aber ich bin keine News-Journalistin. Ich darf das ist in Ordnung. Aber für mich selber im Leben sage ich, meine Fantasie hat mich schon sehr weit gebracht.
Und ich finde es so eine mega super Kraft, wirklich.
Also, danke und vielmal, Nora.
Wirklich, merci vielmal.
Danke, Oli.
Es war mega spannend gewesen. Ich finde, du hast nochmal mega viel aufgetan. Merci vielmal für dein Vertrauen auch in uns und unsere Hörerinnen.
Ja.
Und danke unseren Hörerinnen fürs Zuhören und auch teilen unsere Gedanken. Mhm. Weil gerade jetzt hier in dieser Folge haben wir wieder viel angeschnitten.
Mhm.
Und bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss, Sarah.
Ciao, Mara.
Ciao, Sarah. Ciao, Mara.
Ciao, Nora. 'Ch han at Alex, kurz bei mir. Hallo Alex von der Frauenzentrale.
Hallo Sarah.
Die Alex, die ist eigentlich wahnsinnig gut vor dem Mikrofon. Sie tut aber mit uns aber nur so den Ton testen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, Alex, es wäre so lässig. Also der Podcast von der Frauenzentrale. Mhm. Wenn man ab und zu, du dich würdest getrauen, vor das Mikrofon und einfach auch noch manchmal musst du nicht jede Folge kommen, ist okay. Aber mal ab und zu, dass du ein bisschen sagst, ja, was macht denn die Frauenzentrale gerade? Was steht an? Was gibt's vielleicht für News? Welches Thema bewegt euch? Welche Events gibt's gerade? Und das werden wir jetzt immer mal wieder machen, dass Alex, und sie ist dann so gewesen, wo ich ihr das gesagt habe, so, ja, also meinst? Und ich so, ja.
Okay, gut, ja, weil du bist und weil du so lieb gefragt hast, dann ich natürlich sehr gerne die Frauenzentrale Zürich noch ein bisschen vorstellen. Und aber was ich eigentlich heute erzählen will, ist die Money Rally. Wir haben am 27.
Money, money, money. Let's talk about money.
Genau. Wir haben am 27. September schon die bereits vierte Money Rally im Volkshaus in Zürich. Und das ist ein mega toller Event, wo es darum geht, dass man Finanzwissen der Frauen geschmackvoll und lustvoll näher bringt.
Weil es ist ja so, dass es einfach immer noch Thema ist, dass Frauen sich zu wenig auskennen, wenn es um Geld geht. Und es ist so wichtig. Ich war letztes Jahr dabei gewesen und ich kann es wirklich empfehlen. Es macht wahnsinnig Spass. Es gibt ganz viele verschiedene Workshops, die man besuchen kann. Das kann man sich aussuchen. Es wird, glaube ich, wieder durchgeführt von
oder auch begleitet von der Gülşah, gell? Genau. Habe ich richtig?
Ja.
Und ich meine, allein schon das ist ein Grund zum Gehen. Mhm. Aber ich habe auch gesehen in eurem Programm, also wenn man schaut auf eurer Webseite, werden alles kommt, mega viel spannende Themen, auch vielseitige Themen. Für mich ist auch so auch bei Geld das Thema, dass ich kann ja nicht jetzt, oder ich kann jetzt zum Beispiel nicht Geld investieren. Ich bin nicht in der finanziellen Situation, dass ich jetzt einen Workshop irgendwie besuchen zu dem Thema. Und was ich lässig finde an der Money Rally, wo ich finde, es auch ein bisschen abhebt an anderen so Finanzveranstaltungen, dass ich mich dort auch als alleinerziehende Mutter, als selbstständig Erwerbende abgeholt fühle. Also dass ich wie auch merke, mal, da bin ich eben auch vertreten, da geht es auch um Themen, die mich bewegen, wo eben nicht irgendwie auf dem Sparkonto weiss ich, wie viel Geld habe. Und das finde ich mega cool, auch die Diversität, die er zeigt.
Genau, und das ist uns auch mega wichtig, also dass wir wirklich für alles, alle Niveaus etwas Gutes haben, einen guten Workshop, willst du einfach mal ein bisschen reinhören, was investieren, was das genau heisst? Oder willst du wirklich so ein bisschen konkretes Budget erstellen? Also wir haben da ganz verschiedene, ganz tolle Workshops, auch ein super schönes Panel. Und eben, Gülşah, hast du wieder dabei.
Gut. Danke vielmals, liebe Alex.
Danke.
Schön, bist du. Hast du dich getraut?
Genau.
Wir werden dich noch öfters mal hören.
Danke.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.